Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe,
Sex
und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie. Mir kommt es manchmal vor, als ob wir uns ewig nicht hören und nicht sehen und dann wieder Podcast aufnehmen. Und dann komme ich eigentlich drauf, dass es nur 2 Wochen waren.
Ja, aber wir haben trotzdem immer voll viel zum Plaudern, Leonie.
Ja, yeah, that's it. Deswegen gibt es diesen Podcast einfach, glaube ich, auch schon jetzt bald 6 Jahre.
Oh mein Gott.
Ja, das ist mir letztens erst wieder bewusst geworden.
Wahnsinn.
Ja.
Couchgeflüster wird alt.
Ja, wir werden alt.
Wir werden alt. Ah. Ja, Leonie, wie geht's dir?
Eigentlich sehr gut. Eigentlich wirklich gut. Der Oktober war sehr, sehr stressig, muss ich ehrlich sagen. Das war die Hölle. Aber ich habe ja ein zweites kleines Mini-Standbein mir aufgebaut.
Ein Mini-Standbein?
Ja. Ich vertreibe ja eine Beauty-Marke. Und das ist der Waldi im Hintergrund. Und ja, das ist im Oktober sehr gut angelaufen, war aber dementsprechend halt neben meinem normalen Job schon einfach eine Belastung. Aber fühlt sich gut an. Ich freue mich jetzt auf November, weil ja auch mein Freund Geburtstag hat. Und ich freue mich einfach darauf.
Er ist ja Skorpio.
Ja.
Ich habe da 100 Grad gepupst, kann das sein?
Ja.
Waldi, ich glaube, du solltest mal eine Ernährungsumstellung machen.
Guter Themenumschwung. Nein, aber du warst ja krank im Oktober.
Oh Gott.
Du warst, glaube ich, du warst die Person, die am längsten krank war in meinem Umfeld.
Ja, ich war einen Monat richtig krank.
Nämlich richtig, richtig
Boni
krank.
Boni dann auch. Wir haben uns alle gut abgewechselt zwischen Nebenhöhlenentzündungen, Verkühlung. Boni hat dann richtig krass Kehlkopfentzündung bekommen.
Arg.
Dann war alles wieder in Ordnung, dann plötzlich 39 Grad Fieber, tagelang.
Mhm.
Unlustig. Und ich habe wieder gemerkt, ja, das Immunsystem sitzt im Darm. Das habe ich wieder gemerkt. Es war wirklich so, ich habe in der letzten Zeit auch durch diesen ganzen Stress, also ich hetze immer in der Früh halt, also ich versuche es jetzt nicht zu hetzen, aber wir haben halt in der Früh, es geht Tag um 6:30 los und es ist durchaus getaktet, der ganze Tag. Also dann geht es los, Kind fertig machen, aus der Wohnungstür raus, ins Büro, vom Büro dann entweder Podcast aufnehmen oder sofort wieder nach Hause Kinder abholen und dann Haushalt und dann alles, was liegen geblieben ist.
Mhm.
Und diese Tage haben halt schon so 12 bis 14 Stunden im Schnitt bei mir. Und ich habe halt echt in der letzten Zeit wahnsinnig wenig gegessen. Ich habe auch nicht wirklich gut gegessen, ehrlich gesagt. Wir haben zwar schon immer uns halbwegs an unseren Wochenplan gehalten, aber ich sag mal so, nach einigen Tagen des motivierten Kochens hat sie dann echt so gegen Wochenende immer so eine Lustlosigkeit beim Kochen eingeschlichen in der letzten Zeit bei uns, wenn wir so fertig waren und eben teilweise krank waren, da stehst du dann auch nicht wirklich gern nur eine Stunde in der Küche und wir haben halt dann oft bestellt oder halt wirklich Junk gegessen, ehrlich gesagt. Also ich habe mir echt oft diese asiatischen Backerlsuppen gemacht. Das geht eh mal, wenn man um 3 vom Furtgehen heimkommt, aber es sollte nicht zur Norm werden und es ist jetzt bei uns echt ein bisschen Norm geworden. Ich habe wirklich nicht gesund gegessen und ich habe dann wieder so ein bisschen Gastritis bekommen, auch nicht so schön. Und ich habe jetzt wieder beschlossen, ich mache jetzt echt wieder radikal Ernährungsumstellung und konzentriere mich wieder auf meine Gesundheit. Ich habe die wirklich jetzt in den letzten Jahren überhaupt sehr weit hinten angestellt. Und das ist jetzt für mich wieder Priorität. Gesundheit, Mental Health, meditieren, gut kochen, gut essen. Nicht erst immer um 10 am Abend, dann irgendwie. Ja, es ist irgendwie, im Alltag, finde ich, bleibt so viel, was eigentlich so essentiell für die eigene Gesundheit ist, einfach so arg auf der Strecke. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen einmal eine Folge zum Thema Ernährung und Sex, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist es auch so, also alles, was irgendwie so die Sinne, ja, betört eigentlich, und dazu gehört ja auch gutes Essen, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich habe dann auch automatisch wieder so ein bisschen mehr Bock. Und es war jetzt eben so Ende Oktober dann bei uns, so Anfang November, wo wir ja auch jetzt so ein bisschen Zeit auch für uns gehabt haben als Paar, wo wir echt so einmal richtig die Seele baumeln haben lassen für einige Tage und echt so richtig gut gegessen haben, dass ich schon auch gemerkt habe, wie meine Lebensgeister wieder erwachen und dann natürlich irgendwie so die Lust wieder. Und ich glaube, es hat schon echt mehr Einfluss auf sehr viele Dinge, wie man sie ernährt, und auf den Sex.
Findest du?
Ich glaube schon.
Hm. Ich habe ja einige Studien dazu heute.
Das mitgenommen. Studien?
Ja.
You came prepared.
I came prepared.
Ja, aber wie ist das bei dir, wenn du voll Stress hast? Was isst du da so? Oder isst du überhaupt, oder kehrst du zu der Kategorie wie ihr, die dann eigentlich wirklich so komplett erst um 4 am Nachmittag zum ersten Mal was isst, oder?
Ja, also ich esse generell meistens. Also ich bin vom Typus eher der Mensch, der später isst. Also ich esse eigentlich auch kein Frühstück.
Same.
Und mache dann meine ganzen To-Dos und erst wenn die To-Dos erledigt sind, esse ich. Mhm. Aber was ich schon mache, ist zum Beispiel, dass ich immer koche.
Mhm.
Weil das ist das, egal wie stressig es ist, das ist genau das, was mich am meisten entspannt.
Ja.
Und das versuche ich schon reinzubekommen. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich das Glück habe, in einer Partnerschaft zu sein, wo mein Freund 99% der Zeit kocht.
Lucky girl.
Deswegen fällt es mir manchmal sehr leicht, dann einfach nur zu essen und dann passt das schon. Aber wie ich Single war, war ich halt trotzdem so, dass ich halt immer mir selber, ich bin zum Beispiel, das ist zum Beispiel heute, ist das erste Mal seit, glaube ich, einem halben Jahr, dass ich Brot zu Hause habe.
Mhm.
Ich habe zum Beispiel sowas wie kalte Jausen nie zu Hause. Und das ist mir ein bisschen zu Verhängnis geworden im Oktober, mhm. weil ich oft auf einmal dann plötzlich Urhunger hatte und nur so ein
gescheite Leberkäse-Semi.
So 15 Minuten Zeit. Ich bin ja dann, ich habe das ja vieles von zu Hause aus gemacht. Und das war schon ein bisschen nervig. Aber für mich ist halt zum Beispiel Kochen einfach das, was mich runterholt. Deswegen ist das auch das, worauf ich am wenigsten verzichte. Eher verzichte ich auf andere Sachen als auf das. Also ich bestelle fast nie Essen.
Mhm.
Ich habe fast nie fertig Sachen zu Hause, also wirklich super selten. Also das Einzige, was so fertig ist bei mir, sind Pestos oder Sachen, die ich selber prepared habe dafür. Mhm. Das habe ich schon im Gefrierfach. Aber sonst eher, ich denke mir, ich esse lieber, mache mir dann einfach nur Nudeln und mache mir eine Tomatensauce, bevor ich mir Essen bestelle, weil ich meistens das Essen, was ich bestelle, nicht gut genug finde.
Mhm. Ja, ich finde es so interessant, weil ich habe echt in der Phase, wo ich auch Single war und hauptsächlich für mich selber eben gekocht habe, habe ich einfach die beste Figur ever gehabt. So 52 Kilo und toned und healthy und alles war super, meine Haut war super.
Mhm.
Und du merkst halt schon, wenn du dann irgendwie halt auch diese Regelmäßigkeit oder dass du dir auf jemanden verlässt, dass jemand kocht und halt ein bisschen abhängig bist von dem Geschmack von der Person, dass man dann irgendwie da auch so reinkippt. Und ich habe auch echt nie gejausnet und es ist jetzt wieder voll gekommen. Also wenn man echt so Salamis und so, ja, es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, es ist schon, man lässt sich dann so ein bisschen drauf ein und wird dann so ein bisschen faul auch, was Kochen betrifft. Und ich merke einfach so sehr, dass ich auch so einen ganz eigenen Ernährungsstil habe. Ich brauche auch wahnsinnig viel Gemüse.
Mhm.
Und ich habe eigentlich jetzt immer, also vorm Andi immer wenig Fleisch gegessen und habe auch echt lange vegetarische Phasen gehabt. Oder beziehungsweise pesketarische Phase. Und jetzt seitdem ich wieder Fleisch esse, also es ist irgendwie, es ist eigentlich für meinen Körper gar nicht so optimal. Und auch in der Phase, wo ich so richtig toned war, habe ich echt, also da war meine Libido am Höchstpunkt, glaube ich, in meinem ganzen Leben bisher.
Hm.
Und ich merke das schon jetzt, ich meine, jetzt habe ich immer nur, ich habe es wieder abgenommen, lustigerweise, obwohl ich echt nur Junk gegessen habe im Oktober, großteils.
Man nimmt auch eher ab, wenn man regelmäßig isst.
Es ist so verrückt, wirklich. Also ich denke mal, ich habe im letzten Jahr versucht, echt gesund zu essen und ich habe zugenommen. Und jetzt im Oktober, wo ich immer echt irgendwie nur so schnell einen Junk reingeschoben habe, weil ich einfach fertig war und krank war, habe ich 2 Kilo abgenommen. Und ich denke mal, wie?
Was willst du wissen, warum? Weil dein Körper auf Fettreserven speichern wollen.
Ja,
weil wenn du nur gesund isst und nicht wirklich auch, sage ich jetzt mal, Kohlenhydrate sind super wichtig etc., wenn ja nur deine Fettreserven sind im Alarmbereitschaft, der Körper hat sich ja evolutionstechnisch nicht davon weiterentwickelt und dein Körper denkt sich so, okay, ich muss jetzt jedes einzelne Zelle speichern, weil wir kriegen hier nur, wir sind voll gestresst und wir kriegen nicht genügend Nährstoffe zusammen.
Baby schreit.
Du bist nur ein Karotti. Kohlenhydrate sind super wichtig für deine Gehirnfunktion. Man hat auch herausgefunden, dass zum Beispiel extremst wichtig ist, einfach regelmäßiges Essen.
Ja,
das ist gar nicht so sehr als, na klar ist es wichtig, dass du eine ausgewogene Ernährung hast, gar keine Frage. Aber es ist wichtig, dass die Regelmäßigkeit da ist. Es bringt ganz oft auch nichts, wenn man sich halt an fixe Zeiten hält, sozusagen man muss um 12 essen oder jetzt irgendeine Zeit, sondern schon wenn der Hunger kommt, aber es eine Regelmäßigkeit gibt, weil zum Beispiel, was mein Problem oft war oder vielleicht auch deins, wenn man gestresst ist, sag mal später, 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 aber irgendwann mal ist dein Gehirn auch schon so wie, ich weiß nicht, wie so, ich stelle es mir manchmal vor, dass immer so die Flüssigkeit weg, jetzt richtig ja, Dörr-Gemüse so wird. Ja. Also, ein Dörr-Üpschen da oben rumkullert. Aber das merkt man dann auch voll. Man ist ja auch schneller gereizt, man ist überhaupt nicht in seinem Zen. Und wenn man regelmäßig isst und schaut, dass da eine Regelmäßigkeit da ist, finde ich, ist man viel mehr relaxed.
Ja.
Und kommt auch mit Situationen, Stresssituationen besser zu.
Ich finde es überhaupt so schlimm, es sind echt immer die Dinge, die man so wegkattet, die halt echt so essentiell sind. Das ist ja zum Beispiel bei Yoga so. Immer wenn man sich denkt, oh, ich habe eigentlich keine Zeit dafür oder keine Zeit zu meditieren, das ist echt die Phase, wo man es wieder machen sollte, weil man halt eh schon so am Anschlag ist.
Ja.
Und auch diese paar Minuten, die man halt dann eigentlich in der Küche steht und kochen könnte, ja, es ist.
Aber das ist, ich finde halt, das ist das, was zum Beispiel bei mir oft war, wo ich mir halt auch denke, egal wie stressig es ist, das ist diese eine Zeit, die ich für mich habe.
Hm. Also wirklich, die wirklich nehmen, ja.
Also das ist, aber ich glaube, das habe ich von meinen Eltern. Meine Eltern haben nie Essen bestellt. Das gab es damals ja auch nicht so in der Form. Die haben nie Fertigsachen gekauft. Die waren, egal wie gestresst, das war so unsere eine Sache, dass wir als Familie kochen und essen.
Mhm.
Weil das irgendwie so, das war so wie ein Heiligtum.
Ja, es ist ja voll wichtig überhaupt mit Kind, finde ich. Also ich merke das schon, auch wenn es bei uns jetzt normal hergeht und nicht jeder krank ist.
Ja.
Es ist schon am Abend da so ein Ritual, auf jeden Fall. Aber ich denke mal, ich finde da so diese Rituale, die man dann als Paar hat, ich finde da gemeinsam kochen voll sexy. Also wenn man mal ein gemütliches Kochen gemeinsam hat, ohne Stress, jetzt, dass irgendwie um 8 Uhr was auf den Tisch muss oder so.
Ja, aber ich finde zum Beispiel Essen und Sex geht bei mir gar nicht.
Du meinst so zusammen?
Nein.
Währenddessen?
Nein, ich meine generell. Also wenn ich esse, dann esse ich, dann bin ich satt und dann habe ich gar keinen Bock auf Sex.
Ah, okay, so meinst du, ja.
Also ich
weiß, direkt nach dem Essen auch eher weniger.
Ich generell. Also wenn ich Sex habe ich nicht, wenn ich vorfühle, also.
Wir haben ja mit Michi Buchinger die Folge gemacht damals.
Ja.
Und wir sind ja einstimmig unisono, haben wir ja gesagt, Pizza ist ein super Date-Essen. Aber es ist halt oft echt für, wenn dann auch ein koitaler Spaß passieren soll.
Eher kontraproduktiv.
Suboptimal.
Wir müssen ganz kurz hier, ich muss kurz den Waldi hier rausbringen, der fiebt mir leider zu viel.
Das Hündchen hat Hunger vielleicht. Ja. Raus mit dir, du kleiner Vierbeiner. Das schneide ich sowas von nicht raus, wie du mit deinem Hund redest. Leonie, weißt du, dass dein Jeans ein riesen Loch am Po hat? Ja.
Wo?
Da am Po. Trocknet man das jetzt so? Haben Nein. Die jungen Leute das jetzt?
Nein, das ist die Hose, die ich anhatte, wie ich 20 war.
No.
Und weißt du, was lustig ist an dieser Hose? Damals dachte ich, die ist urbaggy.
Das ist so volle skinny Jeans.
Aber die war damals baggy, weil damals war meine Röhrenjeans so eng, dass ich da.
In der Emo-Phase?
Ja, und auch danach. Da konnte ich fast nicht atmen.
Oh mein Gott.
Aber ja, egal, wir waren mal essen. Ich finde Essen, das Ding ist, wir essen super viel und gut und gerne. Und mein Freund ist echt, was das betrifft, auch sehr, sage ich mal, einfallsreich. Aber es ist jetzt dann nicht so, dass ich danach voll die High-Phase an der Libido habe. Also bei mir ist das dann eher, brauche ich echt so, ich glaube, ich würde sagen, 3-4 Stunden.
Ja, das brauche ich schon auch zum Verdauen.
Ja.
Man soll ja auch nicht unbedingt schwimmen gehen nach dem Essen. Man soll
ein
bisschen Pause machen. Echt?
Ja, das ist ein Mythos. Das heißt nur bei Menschen, die herzkrank sind.
Oh Gott.
Also Menschen, die herzkrank sind, sollten nicht unbedingt essen und dann schwimmen. Es hat nämlich weniger damit zu tun, dass du jetzt zu schwer wirst oder so,
sondern Stein eher, untergehst.
Dass dein Körper einfach überfordert ist
ja.
Und einfach auch wegen dem draußen, wegen der Kälte, Hitze, Unterschiede, ja. Das sind Problematiken.
Was hast du nur so rausgefunden, was Studien betrifft?
Willst du es hören?
In Zusammenhang mit Sex und Essen. Es würde mich interessieren.
So, ich hau raus. Also, es ging vor allem, das ist ein Fun Fact, alle Studien, die ich gefunden habe, gingen um Männer, nicht um weibliche Lust.
Was?
Ja. Ich habe dieses Thema versucht, wirklich, also alles, was ich gefunden habe. Na klar, wenn sich jetzt jemand hinsetzt und urrecherchiert, wird er wahrscheinlich was finden. Aber wirklich, was wissenschaftlich basierte Daten sind, hat es eher mit der Ernährung und der männlichen Potenz zu tun.
Aha.
Denn, jetzt kommen die harten Facts, nämlich wirklich die harten, Erektionsstörungen wurden hierfür meistens erforscht.
Mhm.
Und das hat extremst viel mit Ernährung zu tun.
Mhm.
Und ein paar Sachen. Ich erzähle einfach ein paar Facts dazu. Also, Die richtige Ernährung kann sich nämlich auf die männliche Potenz positiv auswirken. Und die richtige Ernährung ist die mediterrane Ernährung.
Mhm. Definiere.
Bedeutet viel Gemüse, Salat, Obst und Fisch, Vermeidung vom roten Fleisch, Verwendung von Olivenöl. Und jetzt kommt das mein Lieblings-Funfact: täglich maximal ein Glas Rotwein.
Mhm.
Weil Alkohol und Rauchen natürlich für Erektionsstörungen sorgen. Sie kann es nicht komplett beheben, aber zumindest abmildern.
Mhm.
Was hingegen Erektionsstörungen fördert, ist, oder das Risiko für Erektionsstörungen erhöht, ist Übergewicht anscheinend.
Mhm.
Also da redet man hier, es soll eine ausgewogene, vitaminreiche Ernährung einfach stattfinden. Übermäßiger Alkoholkonsum sollte generell vermieden werden, Aber was? Ja. Flavonoidreiche Nahrungsmittel, Blaubeeren, Kirsche, Brombeeren, Radieschen, schwarze Johannisbeeren und Zitrusfrüchte.
Das ist dieser Farbstoff, glaube ich.
Können das Risiko für erektile Dysfunktion sogar senken.
Aha.
Ja. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter recherchiert, weil es gibt hier von Peter eine Studie, oder sie haben gemeint, dass sie, es wird behauptet, sagen wir mal so, Vegetarier und Veganer die besseren Liebhaber sind.
Echt?
Ja, da ihre Ernährung sich positiv auf die angebliche Potenz und das Durchhaltevermögen wirken könnte. Warum? Ist auch, also ich habe dann, das ist sozusagen das, was sie sagen, und man gibt aber Studien, die da wirklich dazu recherchiert haben, nämlich ohne jetzt, also wirklich beidseitig fair recherchiert haben. Und da war nämlich, natürlich hat eine pflanzenbasierte Ernährung die Vorteile, weil es teilweise die gesättigten Fettsäuren in Fleischprodukten verengen natürlich die Arterien und können dadurch den Blutfluss beeinflussen.
Mhm.
Genauso wie Cholesterin.
Mhm.
Aber, und das wirkt sich natürlich wieder negativ auf die Erektionsfähigkeit aus, aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Faktor, weil das Faktor, der Risikofaktor ist eher zum Beispiel eben einfach, wie die Ernährung ausschaut. Also zum Beispiel, wenn du dir nur Ersatzprodukte reinballerst, wird das genauso schlecht sein. Mhm. Es ist, wie gesagt, zum Beispiel diese mediterrane Ernährung wichtig. Aber natürlich, was man dazu sagen muss, dass viele, die vegane und vegetarische Ernährung, sozusagen eine bewusste Ernährung zu sich nehmen, generell ja tendenziell eher auch gesundheitsbewusster sind,
mhm,
und das Risiko für Übergewicht, Diabetes und Prostatakrebs dadurch reduziert wird.
Schon generell reduziert ist, ja.
Weil das sind zum Beispiel Faktoren, die halt einfach Potenzprobleme fördern. Ja, aber warte, ich habe da noch ein paar Sachen.
Ich finde es so arg, weil wenn man echt so einige Zeit richtig bewusst isst und auf seine Ernährung achtet, ich finde, man schaut da komplett anders aus im Gesicht. Also jetzt nicht nur schlank oder eben nicht schlank, sondern irgendwie, man schaut einfach verändert aus.
So, und jetzt kommt mein Fun Fact. Willst du mein Fun Fact noch an?
Ja.
Gewisse Früchte und, also gewisse Früchte mit gewissen Zusätzen, also gibt es ja, welche Aminosäuren zum Teil drinnen sind, können das Risiko einer erektilen Dysfunktion um 20% senken.
Was?
Und zwar hat das der amerikanische Kardiologe Joel Kahn irgendwie, also der hat sich damit beschäftigt. Und zum Beispiel Wassermelonen und Zwiebeln gehören dazu.
Echt? Okay.
Mhm. Ja, weil die sind durchblutungsfördernd.
Also,
yeah,
viel Wassermelonen und Zwiebel essen.
Ja. Yeah. Aber, wie gesagt, es ist ein ganzheitliches Ding. Ich glaube nicht, dass
es
das eine Sache
ist. Also, es ist ja voll witzig, weil gerade wenn du irgendwie so mit dem Thema Schwangerschaft in Kontakt kommst und dann auch natürlich, also dadurch als Frau mal wahnsinnig viel auf deine eigene Ernährung hingewiesen wirst, auch von diversen Arztbesuchen, also da hast du dann auch immer darauf achten, dass Karo-Milch ist oder karohes Fleisch, und dann merkt man eigentlich auch mal so, wie viele Tierprodukte man eigentlich konsumiert und wo eigentlich potenzielle Gefahrenquellen, sage ich mal jetzt, für Embryo-Fötus lauern. Also da gibt es ja also verschiedene Dinge, die man ja so ein bisschen von seiner Speiseliste streichen sollte.
Mhm.
Oder eben so rohen Fisch und solche Sachen im Sushi.
Mhm.
Und da kriegt man mal so ein bisschen ein Bewusstsein, wie viel tierische Produkte man eigentlich überhaupt zu sich nimmt.
Hm.
Und auch in weiterer Folge, wenn du dann eben ein Kind kriegst und mal so schaust, okay, was ist denn dann so bei Beikost, was ist denn da so ideal? Und da hast du auf einmal wieder, aber nicht komplett auf Fleisch verzichten, aber eben in Maßen. Und dann schaut man sich da echt mal so die eigene Ernährung an. Und ich glaube, so von diesem empfohlenen 1 bis 2 Mal die Woche mageres Fleisch sind ja echt die meisten Leute haushoch entfernt in Österreich. Ich glaube, gerade in Österreich ist der Fleischverbrauch
sehr hoch. Also
sehr hoch.
Ich habe irgendwann mal gehört, ich habe ja eine Zeit lang mich vegan ernährt.
Ja.
Und auch sehr viel vegetarisch.
Ich glaube, wir sind bei so 30 Kilo im Jahr.
Ja, aber wir sind, und da habe ich das eben gelesen und ich habe mir echt gedacht so, boah, das ist einfach crazy, wie viel Fleisch wir essen.
Richtig viel.
Und wie ich vegan gelebt habe, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das öffentlich mache. wie ich da so gelebt habe, habe ich ja überall immer hinten nachschauen müssen. Und das war teilweise so fucking mühsam, dass es mir echt too much war, da, weil du hast überall irgendein Milchpulver
Speckwürfel drin. Oder so drüber.
Nein,
oder
das Problem ist eher das Milchpulverzeug.
Ja. Käse.
Das ist zum Beispiel bei Chips nämlich, wo ich mir denke, das ist eine Kartoffel.
Ja. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, ich habe mich haushoch verschätzt, Leonie. Statistik Austria sagt, pro Kopf Verbrauch von Fleisch 2023, also es ist sogar eine Meldung jetzt erst zu Beginn 2024 rausgekommen, laut den aktuellen Vorsorgebilanzen wurden im Jahr 2023 pro Kopf 86,6 Kilo Fleisch verbraucht, pro Kopf in Österreich.
Ja, aber das kann ich mir gut vorstellen. Aber du darfst auch nicht vergessen, wie viel Fleisch überall generell drin ist. Man zählt ja, weil viele haben das halt nicht im Bewusstsein, weil es kein, ich sage jetzt mal salopp, kein Steak oder kein Hühnchen ist, ist es halt kein Fleisch.
Ja.
Aber zum Beispiel, wie viele Menschen täglich irgendeine Wurstsemmel essen, eine Salamisemmel. Und das ist ja voll okay.
Kann ja, das ist immer dieses verarbeitete Snackfleisch, finde ich. Also dieses, was eigentlich gar nichts mehr so richtig mit Fleisch zu tun hat, sondern mehr so die Wurst oder die eben so diese Snackwürfel, irgendwie Speckwürfel und solche Sachen. Und ich denke mal, es schmeckt eh geil und man kann schon mal irgendwie, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da echt ein Bewusstsein dafür entwickelt. Und ich habe auch den Eindruck, dass gerade wenn man mal so vegetarische Phasen einlegt, das muss ja gar nicht durchgehend dieser Lifestyle sein, aber wenn man mal sagt, man verzichtet jetzt wirklich mal einen Monat auf rotes Fleisch und macht halt einmal die Woche mageres Geflügel oder so oder überhaupt kein Fleisch mehr einen Monat, dann wird einem das mal bewusst, wie vielseitig eine vegetarische Ernährung sein kann und auch wie gesund es sich dann doch auf den Körper auswirkt. Ich habe das in meiner, ich habe auch so eine recht lange pesketarische Phase gehabt, wo ich einmal die Woche Fisch gegessen habe und ich war dann bei der gesunden Untersuchung und der Arzt war halt komplett von den Socken und ich meine, ich war totale Party im Aus während der Zeit schon Alkohol getrunken und er war so, oh mein Gott, also sie trinken sicher keinen Alkohol und sie leben sicher wahnsinnig gesund, weil ihre Werte sind unglaublich gut, perfekt eigentlich. Und ich so, naja, ich trinke schon gelegentlich, aber ich habe halt echt kein Fleisch gegessen in dieser Zeit. Ich habe halt echt super viel Gemüse. Ja, aber es ist schon ein Unterschied, ob du dann einmal schaust.
Ich glaube, das Problem ist, was viele unterschätzen, ist eben, weil sie jung sind, denken sie,
mir kann ja nichts passieren.
Genau, ja. Und am Alter rächt sich sowas.
Das ist wahr.
Weil das Ding ist, jetzt geht es Sachen sich super gut aus und wahrscheinlich sind die Werte von vielen jungen Menschen super gut, aber das ändert ja nichts daran, dass wenn du dann das im hohen Alter rächt sich sowas.
Ja, anfängt, aber gerade, wenn wir eben über diese Potenzstörungen geredet haben, das betrifft ja da gerade immer junge Männer immer mehr. Also wir haben ja einmal diese Folge gemacht zum vermeintlich perfekten Penis. Die verlinke ich euch auch gerne in den Shownotes, wo wir ja auch darüber sprechen, dass, immer mal davon abgesehen, den perfekten Penis, ja, den gibt es nicht. Das ist für jede Frau was Individuelles. Aber dass eben bei jungen Männern gerade auch diese Erektionsstörungen, erektile Dysfunktionen auch zunehmen, dass bei neugeborenen Buben die genitale Fehlbildungen immer weiter zunehmen auf der ganzen Welt und dass der Penis tendenziell größer wird, aber eben die Spermienqualität extrem abgenommen hat in den letzten Jahren. Und da haben die Leonie und ich immer ein paar so Zahlen zusammengetragen in dieser Folge und mir ist immer auch wieder bewusst worden, man glaubt immer, dieses Thema Gesundheit, ja, das betrifft uns dann im Alter, wenn wir alt sind und so, aber man legt halt schon auch in jungen Jahren so ein bisschen den Baustein oder den Grundstein eben für das Wohlbefinden im Alter eigentlich, so uncool, wie es klingt.
Also der Nebeneffekt vom Fleischkonsum ist einfach erektile Dysfunktion. Das ist einfach, also das hat das Komitee für Responsible Medicine in Amerika herausgefunden.
Und Amerika ist im Fleischkonsum, sage ich mal, auch nicht so wahnsinnig viel über Österreich. Also die haben, glaube ich, so knapp 120 Kilo pro Kopf. Das ist natürlich schon nochmal mehr. Ja. Aber so weit weg sind wir da in Österreich jetzt auch nicht.
Ja, voll nicht. Aber ich habe auch ein paar Lebensmittel herausgefunden, die generell luststeigernd sind.
Ja, dann haben wir auch eine Umfrage gemacht auf unserem Account, gell? Jetzt bin ich gespannt, ob die Lauschis da einige erraten haben.
Zimt.
Ja, ist ein paar Mal gekommen, tatsächlich, ja.
Weil, ich habe zu jedem auch warum.
Ja, hau raus, es ist bald Weihnachten.
Es fördert die Produktion von Pheromonen und steigert dadurch das sexuelle Begehren.
Mhm.
Ingwer regt den Kreislauf an und fördert die Durchblutung, eben auch im Intimbereich.
Ah.
Avocado.
Mhm.
Enthält nämlich Vitamin E und ungesättigte Fettsäuren, die zur Durchblutungsförderung sind und das Glückshormon Serotonin.
Ich liebe Avocado.
Chili. Es setzt nämlich Endorphine frei und verbessert dadurch die Durchblutung und regt den Kreislauf an.
Da Andi hat mir so eine hardcore scharfe Rahmenphase gehabt, wie wir uns kennengelernt haben.
Also
er hat wirklich fast jeden Tag scharfe Rahmen gegessen und hat mir so Gemüse.
Mhm.
Und da haben wir natürlich auch noch wahnsinnig viel Sex gehabt. Ich sag mal so, in gewissen Positionen hat es manchmal schon, haben wir schon gedacht, oh Gott, der hätte ein bisschen weniger Chili essen können. Spicy.
Soll auf jeden Fall zur Wassermelone greifen, denn deren Aminosäuren haben Viagra-ähnliche Wirkung auf die Blutgefäße.
Mm.
Spinat. Das sind wir bei Mr. Popper. Er enthält Magnesium, das die Blutgefäße weitet und somit das männliche Durchhaltevermögen unterstützt.
Boah, ich glaube, dass echt nicht viele Männer Spinat lieben.
Ginsengwurzel kann das sexuelle Lustempfinden steigern und bei Männern Erektionsstörungen lindern.
Kann ich mir ganz eine blöde Frage stellen? Ist Ginseng, ich weiß echt nicht, was Ginseng eigentlich ist. Ist das eine Wurzel? Ist es ein Blatt? Eine Wurzel?
Also es gibt auch den Ginsengbaum. Und die Wurzel davon ist das, was die Lust steigert.
Aha, okay.
Ja. Aber der Baum hat so runde Blätter.
Und es ist so, eigentlich so ein Teeort dann, oder wie konsumiert man den?
Wahrscheinlich kann man das auch als Tee trinken. Aber ich kenne nur die Wurzel.
Mhm.
Also ich kenne sie nur, weil ich in den asiatischen Ländern wird das ja oft auch, also die haben ja dann so, was nicht alles
aufrufen. Ich meine, du weißt es bestimmt auch von deiner Yoga-Phase.
Na, da habe ich das eigentlich nur mit Ingwer gewusst, aus der Phase heraus.
Mhm.
Weil ich der Typ bin, der nicht, der schon Ingwer nehmen soll, aber nicht zu viel.
Mhm.
Haferflocken.
Echt?
Ja, denn sie enthalten L-Arginin zur Unterstützung der Testosteronproduktion und Gefäßerweiterung.
Mhm.
Man muss bei Haferflocken nur aufpassen, dass man eben nicht die kauft, die in durchsichtigen Packungen ist. Die muss lichtgeschützt sein, weil dadurch verlieren sie ihre Vitamine. Spargel. Das regt die Bildung von Geschlechtshormonen an.
Ja.
Feigen.
Ist halt nicht so sexy, wenn du dann aufs Klo gehst, aber mal Feigen, ja.
Feigen.
Feigen sind oft genannt worden in der Umfrage.
Reich an Eisen, Magnesium und Phosphor fördert die Vitalität und das Lustempfinden.
Und das ist ja köstlich.
Das sind die 10 Top-Lebensmittel, was eine luststeigernde Wirkung bzw. aphrodisierende Inhaltsstoffe bietet.
Also gleich auf die Einkaufsliste damit.
Ja, ich hasse es. Also Zimt ja, Ingwer ja, Avocado ja, Chili ja, Wassermelonen nein. Definitiv keine Wassermelonen in Österreich, finde ich total ekelhaft. Ja, ich weiß nicht, das ist Katastrophe. Aber ich weiß, zypriotische Wassermelonen gewohnt bin. Spinat ja, Ginsengwurzel, I don't know. Haferflocken ja, Spargel definitiv ja. Aber nach Spargel habe ich keinen Bock auf Sex.
Ja, same.
Feigen definitiv ja.
Definitiv ja.
Könnte man ein lustiges Rezept, wer da ein gutes Menü zusammenstellt.
Spargel finde ich auch irgendwie, also ja, beim Sex irgendwie, nicht so das geile Vorspielessen. Ja.
Aber ich fand es interessant, also es war spannend.
Ich glaube, man kann schon wahnsinnig viel irgendwie aus Lebensmitteln rausholen für die eigene Libido. Aber ich glaube, es ist auch die Wirkung irgendwo begrenzt. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, wenn man sagt, okay, ist jetzt eine Woche lang Spargel und danach habe ich den besten Sex der Welt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eine.
Es für Geschlechtshormone reifen ja in Pubertät an. Ich glaube, es bringt im Nachhinein nicht mehr so viel.
Naja, oder über Monate, dass man vielleicht so ein bisschen den Testosteronspiegel anheben kann. Das kann ich mir schon vorstellen.
Dann Haferflocken.
Aber es ist echt so, ja, ich glaube, man darf sich da auch nicht zu sehr drauf versteifen.
What's with? Nee, ich glaube, eine ausgewogene Ernährung ist das A und O. Ich sage immer, alles muss in der Balance sein. Ich lebe ja nach 80-20.
Ja.
80% unter Anführungszeichen gesunde oder halt ausgewogene Ernährung, 20% Bullshit.
Ich finde es jetzt auch zum Beispiel nicht wirklich sexy, wenn jemand so oh, ich kann nicht mit dir auf Pizza essen gehen oder so, ich kann mit dir nicht auf dies und das Date gehen, in dies und das Lokal, weil das ist ich nicht, weil das ist gegen meinen Fitnessplan. Das hätte mich jetzt nicht angeturnt in meiner Datingphase.
Ich finde generell picky Esser unsexy, aber das ist halt mein Ding. Also zum Beispiel, ich hatte einen Ex-Freund, der hat echt, der war ein picky eater, wie man so schön sagt, der hat dauernd was auszusetzen gehabt und ich fand das so unerotisch. Mm. Es hat eher was damit zu tun gehabt, dass ich einfach nicht das Gefühl habe, der hat, genießt das Leben nicht.
Ja.
Weil es hat keinen Grund gehabt, warum er diese Sachen nicht mochte. Es war nicht so, dass man eine Allergie hat. Zum Beispiel, ich vertrage rote Rüben nicht.
Das ist wieder was anderes, wenn jemand sagt, oh Gott, ich fall tot um oder kriege keine Luft, wenn ihr dieses und jenes Lebensmittel ist. Aber wenn dann jemand so, was auch das Ding ist, Leute, die Picky Eater sind, die sind auch irgendwie ein bisschen stolz drauf, dass Picky Eater sind. Also, es muss jeder wissen, dass sie dieses und jenes auf gar keinen Fall essen. Weil denken wir, ist es einfach nicht. Besteht da halt was anderes, wenn wir essen gehen?
Ja.
Ich meine, man muss kein Ding draus machen, oder?
Ich weiß nicht, es war nur sehr schwierig für den Menschen zu kochen. Er hat dann in diesen Bezügen gesagt, das fand ich halt nervig. Eine meiner besten Freundinnen sagt immer, sie liebt so sehr an mir, dass ich immer so viel esse.
Ja.
Und darüber unterhält sie sich regelmäßig mit meinem Freund, was für eine gute Esserin ich bin. Und ich finde das weird, dass die beiden das als Gesprächsthema haben, aber sie lieben es, darüber zu reden, wie viel ich esse. Ich esse halt sehr viel. In deren Verständnis. Aber ich esse halt auch gern.
Der Andi hat einmal gesagt, das hat er an mir auch sehr geschätzt, dass ich eigentlich alles gerne mag. Also ich mag sicher, ich bin sicher weniger picky als der Andi, definitiv. Also er ist jetzt auch nicht picky, aber es gibt schon 3-4 Sachen, die er nicht so mag. Krautflickerl zum Beispiel. I don't know what's wrong with him.
Okay. Andi, du bist jetzt von meiner Liste gestrichen.
Du bist jetzt echt uncool geworden. Ich finde das auch extrem nervig. Also wenn man jetzt mal sagt, okay, ich hasse Spinat, okay, dann ist es einfach so.
Ja, wenn es eine Sache ist, okay, aber mein Export hat wirklich, ich habe ein italienisches Gericht, war einfach nicht möglich.
Italienisches Gericht?
Ja, er mochte keine Tomaten.
Oh Gott.
Und also in den verschiedensten Sachen ging es irgendwie nicht und es war so, so fucking mühsam. Und ich habe das echt als sehr lustlos empfunden, dann was zu kochen, weil ich für mich einfach... Ich weiß nicht, für mich ist Essen, Kochen an sich sehr lustvoll.
Ja, voll für mich
auch. Ich per se nicht unbedingt danach unbedingt Sex haben möchte, aber es ist einfach für mich eine erdende Aktivität. Und ich finde es einfach nervig, wenn du dann halt dir Mühe gibst und was herrichtest und machst und dann der andere nur sagst, kann ich nicht essen, weil da Tomaten drin sind.
Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Ich hasse es, wenn Leute das machen. Wenn du was isst, was du dir selber jetzt gekocht hast oder gekauft oder sonst irgendwas, und du isst es und du genießt es und irgendwer sagt, was ist denn das?
Wer macht das?
Ja, es machen echt viele Leute. Und ich denke mal, das sind einfach echt richtig schlechte Manieren. Wie kann man, wenn da jemand sitzt und sein Essen und sein Leben genießt, wie kann man dann das irgendwie so negativ kommentieren? Ich meine, mir wird das selber niemals in den Sinn kommen, dass ich dann sage, was isst denn du da? Das geht mir sowas von am Nerv. Ich hasse das, wenn das jemand macht. Da wäre ich richtig, richtig wütend. Wäre richtig sauer. Das macht man einfach nicht. Ich kann ja sagen, hey, wenn ich im Büro, weiß ich nicht, irgendwas Orges ist, dass man dann vielleicht von mir aus ein Fenster aufmacht, okay. Aber muss man das so kommentieren? Nein.
Ich habe ja leider mal in Amsterdam mit jemandem zusammengelebt, die eine Essstörung hatte. Und ich sage das deswegen leider, weil das war leider sehr belastend für mich auch. Und diese Frau hat sie mir verboten, die Wand anzufassen. Ganz komisch. Es gab Videoregeln. Jeder musste seine eigene Badematte in der Dusche haben.
Nein.
Doch. Jeder hatte seine eigene Badematte. Ich durfte jetzt, du kennst es, wenn man hohe Schuhe anzieht, hält man sich an der Wand fest.
Ja.
Sie hat mich deswegen angeschrien. Nichts durfte diese Wand berühren. Keine Möbelstücke waren an der Wand gelehnt, nichts. Also diese Wand war heilig. Und zum Beispiel einmal habe ich gekocht und ich habe einfach normale Pasta gemacht. Und Essen riecht halt nun mal, wenn du kochst. Und sie ist hysterisch geworden, weil es nach Essen riecht.
Oh mein Gott.
Man muss halt leider so sagen, sie hatte eine Essstörung, es hat mir voll, also im Nachhinein, sicher tut es mir leid für sie, aber es war halt einfach so mühsam, mit dieser Menschen zusammenzuwohnen.
Du musst ja essen.
Ich wollte ja essen.
Du wolltest essen.
Und sie hat nur erlaubt Sachen, die nicht riechen. Und das ist literally unmöglich. Ich meine, in Amsterdam ging es, weil das Essen dort so geschmackslos ist, dass du im Supermarkt, dass das eh keinen Geruch hat. Aber ja, not happening. Es war ganz schwierig. Die hatte die Fenster aufgerissen. Die hat gedacht, ich habe ihn umgebracht, so hat sie mich angeschrien.
Boah.
Ich bin nach einem Monat ausgezogen.
Ja, ich habe einmal so eine WG-Situation gehabt mit jemandem, der kein einfaches Verhältnis zum Essen gehabt hat. Das war leider auch ähnlich. Also die hat jetzt die war auch, boah, ja, sie ist, meine beste Freundin hat sie gehasst irgendwann, weil wir haben halt öfter mal gemeinsam gekocht und sie ist wirklich auch so reingekommen und hat immer gesagt so, boah, da stinkt's nach Essen. Und ich denke mal, oh mein Gott, wir haben einfach eben auch so Pasta gemacht, ja. War, es ist so, du merkst halt richtig, die Leute, die einfach keine große Lebensfreude haben, die haben auch keine Freude am Essen. Und es hat auch nicht jeder den riesigen Vertrag mit dem Essen. Manche Leute, die machen sich da auch nicht so mega viel draus. Die kochen auch nicht gerne und so, aber für Menschen, die das, für die das sehr sinnstiftend und sehr wichtig ist, also da zähle ich mich auch dazu, ist das halt schon echt eine richtig, richtig wichtige Sache. Und das dann so abfällig zu kommentieren, finde ich echt richtig scheiße. Ja. Und das Gleiche ist ja auch bei Kindern so. Also da merkst du auch, wie unterschiedlich sie Kinder auch zum Thema Essen, also wie sie die da herantasten. Mhm. Manche sind ja, die probieren mal tendenziell alles und sind irgendwie total experimentierfreudig und die kneten das auch so lustvoll und gatschen halt so lustvoll damit herum. Und andere wiederum, die machen das ja gar nicht und die wollen gar nichts probieren. Und es ist ja auch für die Eltern total schwierig, dann auch so Kinder zum Essen zu motivieren und auch sehr, sehr herausfordernd.
Ja.
Und es ist ja trotzdem irgendwie auch die Kunst, sage ich mal, so ein bisschen den eigenen individuellen Zugang zum Essen zu finden, weil es einfach so was Individuelles ist.
Ja, der ändert sich ja auch. Voll. Weil zum Beispiel, ich habe als Kind gar nichts gegessen. Nichts. Meine Mutter hat gesagt, ich habe meinen Babyspeck verloren, weil ich einfach nur Pfirsich und Tomaten gegessen habe. Und das war das Einzige, was ich was mir zu essen geben konnte. Und ich habe zum Beispiel als Kind nie essen wollen. Ich fand Essen Zeitverschwendung. Ich habe das nicht verstanden, warum man sich hinsetzen muss.
Du warst busy.
Ich war busy with my stuff und jetzt zum Beispiel ist nichts Schöneres. Also ich finde, man muss auch Menschen auch die Zeit geben, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen. Ich finde, das ist ja auch in unserer heutigen Zeit so verwerflich, dass wir nicht mehr Zeit haben, uns mit unserer Ernährung auseinanderzusetzen in einem gesunden Maß, ohne dass es immer zur Selbstoptimierung führt. Weil dann heißt es wieder so, du sollst keine Schokolade essen, du sollst nur dunkle Schokolade essen. Wenn dir die Vollmilchschokolade schmeckt, bitte isst die Vollmilchschokolade, isst das fucking Kuchenstück. Keiner wird am Ende des Lebens abrechnen. Schau einfach, dass es in Balance ist. Und Balance ist halt auch manchmal unterschiedlich. Manchmal 80% des Jahres funktionieren gut, 20% des Jahres funktionieren auch scheiße. Das ist, davon wird das Kraut auch nicht fett.
Ja, ich habe jetzt, wir haben so ein Babykochbuch gekriegt von einer Freundin, von der Dagmar von Kramm, die ist eine ganz berühmte Ernährungswissenschaftlerin, glaube ich sogar. Und hat halt ein super Kochbuch für Kinder rausgegeben. Mhm. Mag ich sehr gern, koche mal gerne daraus. Boni liebt alles davon. Und die hat auch mal gesagt, in einem Podcast, glaube ich, oder in einem Artikel habe ich das gelesen, dass der Teller persönlich ist und der Mund privat. Also dass es auch diese Versuche der Eltern, da irgendwie dem Kind was in den Mund zu schieben oder eben zu sagen, du kriegst danach keine Nachspeise, wenn du nicht das aufisst, dass das halt komplett fatale Tipps sind, weil das Kind irgendwie dann dieses Lebensmittel, dieses Essen musste, alles so negativ abspeichert, dass man da das ganze Leben das fast nimmer aus dem Kopf kriegt. Das war für mich voll der gute Tipp und ihr Tipp war da auch zum Beispiel, wenn man halt jetzt, finde ich, kann man auch auf Gäste anwenden, die man vielleicht zu Hause empfängt, wo man nicht, oder wo man eher das Gefühl hat, die sind so ein bisschen picky eater oder jemanden datet, der da irgendwie so ein bisschen schwieriger ist. Sie hat gesagt, es ist immer sinnvoll, frisches, gutes Vollkornbrot am Tisch stehen zu haben, wenn man was kocht. Auch fürs Kind zum Beispiel. Wenn das jetzt irgendwie nicht so Bock auf Probieren hat, frisches Vollkornbrot, also Sauerteigbrot oder so, super gesund, ohne irgendwelche Backenzyme, da greift fast jeder hin. Also das ist, wenn ich irgendwie nichts finde mir auf dem Tisch, frisches Brot ist immer toll. Der Andi macht ja wahnsinnig oft Brot und Sauerteigbrot selber, also ohne jeglichen Germ und so. Und ich habe das auch gemerkt, dass bei ihm da voll die Lust auf Brot kommen ist. Wir haben selten Brot zu Hause gehabt und er hat eben während Corona ganz klassisch eben mit diesem Sauerteig-Wahnsinn begonnen. Und es ist so sexy, wenn er dann da steht und dieses Brot so knetet. Boni liebt dieses Brot, alle anderen auch. Und das hat einfach allein solche Lebensmittel, die du echt auch selber machst und die, wo du auch merkst, da investiert wäre so viel Zeit und Liebe und Energie, schmeckt einfach auch ganz anders. Also es ist schon sowas Lustvolles und sowas Lustförderndes, wenn man sich gut ernährt oder irgendwie zumindest achtsam isst. Also man braucht ja gar nicht 100.000 Gewürze im Schrank, aber einfach so, was mag ich, was habe ich gern, was brauche ich in der Küche, was gibt mir Energie, das mal rauszufinden, ist ja schon mal für viele Leute irgendwie schwieriger.
Ja, aber es ist eine Zeitfrage. Es ist halt leider wirklich eine Zeitfrage. Und ich glaube, dass das Hauptproblem, was wir haben in unserer Gesellschaft, ist auch, dass wir alle nur noch mehr arbeiten müssen, weil wir irgendwo unsere Kohle machen müssen und deswegen diese Zeit nicht bleibt. Und viele Menschen können gar nicht mehr kochen oder finden die Zeit nicht zu kochen. Und dann, das ist eigentlich so ein, ich finde, das ist halt ein Negativstrudel, in ja. den man sich reinbegibt. Und ich finde, das ist halt, es nervt mich manchmal ein bisschen, dass das Thema so, also ich finde, Ernährung wurde zu einer Religion auserkoren auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es aber so, wenn du dir die Durchschnittsbevölkerung anschaust, einfach teilweise nicht machbar, weil die Preise ja auch nicht dafür sprechen.
Ja, das sowieso.
Also wenn ich für Obst und Gemüse teilweise Preise, ich habe letztens wieder für frischen Knoblauch drei Knollen, war das so über 3,50 € und dann ist ein Chipsbackerl für 1 € irgendwas da. Ich finde, das ist halt, da finde ich, hat halt die Politik einiges gut zu machen.
Und ja, naja, und laut unserem amtierenden oder ehemals amtierenden Bundeskanzler Karl Niehammer ist ja ein Mackie-Burger bitte das günstigste Essen, das man kriegt für seine Kinder in diesem Land, oder? Also es ist ja,
ja aber
die Einstellung zu Essen ist ja auch echt so fatal. Also die Einstellung, die Leute haben zum Essen und die auch propagiert wird. Also wir verlangen sehr viel mehr für gesunde Lebensmittel und haben weit weniger dann dadurch im Einkaufskorb wie für Processed Foods.
Ja. Und ich finde das fatal. Ich finde das super fatal. Vor allem, es ist auch eine Sache, wo halt wieder da kommt, die Eltern die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen.
Und das Wissen.
Und das Wissen, Zeit und Wissen, das ist halt auch, ich finde, das ist halt auch aus einer privilegierten Position herausgesprochen. Ja. Weil wenn ich mir als alleinerziehende Mama den Arsch aufreiße, dass ich meine mein Geld verdiene, verstehe ich zu 100%, warum man nicht, warum wenn man am Abend einfach zu fertig ist, was auf den Tisch zu zaubern, ja. was so ein 3-Stunden-Menü ist. Also ich verstehe das ja vollkommen, aber es frustriert mich halt so sehr, dass der Hauptaugenmerk nicht darauf liegt, dass wir da wieder ein bisschen mehr in diese, ich weiß nicht, sage ich mal, in dieses Verständnis kommen, dass es Ernährung halt wichtig ist, weil du bist, was du isst, irgendwo auf eine gewisse Art und Weise. Und ich finde aber diesen Optimierungswahnsinn, der oft dann auch dahinter ist, nimm diese ganzen Superfoods zu dir, das finde ich Bullshit.
Weil ist auf der einen Seite so restriktiv und auf der anderen Seite hypt es dann irgendwie auch wieder so Superfoods.
So einzelne Sachen, wo ich mir denke, da war eine Zeit lang diese ganze Kiersamen, wo ich mir schon damals gedacht habe, Leute, Leinsamen sind so viel effektiver und besser.
Heimischer.
Ja, regionaler. Das gleiche mit dem, was war das andere? Das war doch dieses Acai-Bowls en masse, wo ich mir gedacht habe, so, bitte haut euch doch einfach Heidelbeeren und Brombeeren rein. Was ist denn das für ein Blödsinn?
Ja.
Aber das ist halt so absurd. Das wurde dann so ein Absurdum. Und ich meine, ich liebe zum Beispiel Matcha-Latte. Absolutes, ich mag es voll gern. Aber in Wahrheit ist es ja, ich weiß, es ist auch wieder so ein Hype-Thing. Ja. Jetzt heißt wieder alles mit Matcha so toll und whatever. Es ist
dann kommt wieder das Gerstengras.
Ja, und es ist da nicht so ein Hype um irgendein Produkt. Ich finde halt, es ist, ich weiß nicht, vielleicht habe ich doch einfach, ich habe manchmal auch keinen Bock mehr, dann mich darüber zu unterhalten mit Leuten, weil sie so auch über ihre Ernährung sind, glaube ich, nur der eine Weg ist der einzig richtige. Nein, ich glaube nicht. Wie du gesagt hast, manche Menschen eignen sich nicht für vegan sein. Meine Yoga-Lehrerin, die schwanger geworden ist, war Veganerin und hat angefangen, in der Schwangerschaft Fleisch zu essen, weil sie auf einmal Lust darauf hatte.
Ja.
Und wenn die sich das verboten hätte, wäre das vielleicht auch nicht gut gewesen fürs Kind. You never know. Ich glaube, da ist jeder so individuell. Ich finde den voll. Spruch geil, was du gesagt hast. Was war das mit privatester Mund?
Und der Teller ist privat, der Teller ist persönlich und der Mund ist privat. Ja, voll, das muss man auch respektieren. Ich finde, man kann doch nicht irgendwie so alles über einen Kamm scheren. Aber ich glaube, es ist schon mal ganz hilfreich, wenn man auch weiß, dass es doch auch so ein bisschen einen Effekt auf die eigene, also ein bisschen, schon sehr einen Effekt auf die eigene Gesundheit hat und auch auf die eigene Potenz. Also ich glaube, gerade bei Männern, wenn man das so, man kann es natürlich testen, sage ich mal, mit der Erektionsfähigkeit. Deswegen waren es ja auch wahrscheinlich sehr viele Männer in den Studien, oder?
Ja, ich glaube, dass die Studien deswegen auch genommen werden, weil wie willst du weibliche Lust wirklich testen?
Ja.
Weil so per se hat Lust nicht nur was mit Ausfluss zu tun. Aber das Gleiche, ich denke, habe mir auch gedacht so.
Die Erektion sieht man
halt. Erektion sieht man halt. Es gibt viele Männer, die halt Potenzprobleme haben, oft eben durch gewisse andere Risikofaktoren. Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, also zum Beispiel, Cholesterin ist einfach in hohen Maßen nicht gut. Gesättigte Fettsäuren sind in hohen Maßen nicht gut. Also,
ja. Und mal davor abgesehen, auch wo die ganzen Lebensmittel, die halt processed sind, auch gelagert werden. Also ich glaube, diese ganze Thematik mit Mikroplastik im Körper ist auch nicht zu unterschätzen. Da weiß man auch noch viel zu wenig drüber über dieses Thema.
Ja, und wir sind
viele Dinge sind in Kunststoffen gelagert und deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht super smart, sie nur davon zu ernähren.
Ja, aber eins kann ich auch sagen, eine Erektion macht nicht den besseren Liebhaber aus.
Das ist natürlich auch wahr. Also nur weil jemand sehr viel Spargel isst, ist er nicht the God in bed.
Ja, weil ein perfekter Liebhaber, wenn man so, oder besserer Liebhaber, wenn man so ausdrücken möchte, macht eben nicht nur die Erektion aus, sondern sehr viele andere Faktoren.
Das stimmt.
Aber darüber können wir vielleicht ein andermal plaudern.
Ja, könnt ihr uns gerne einen Kommentar hinterlassen, welche Lebensmittel eure Libido anregen.
Ja.
Was so euer Sex-Date-Lieblingsmenü ist.
Ja, vielleicht erfindet ihr auch ein neues Menü mit den...
Mit diesen Ingredients.
Ja.
Das stellt mir ein wenig crazy vor. Aber ich bin gespannt.
Und wir sagen bis dahin, Bussi, Baba.